ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Niklas ist auf dem Weg nach Hause. Der 17-Jährige kommt von einem Festival in Bonn. Er war auf dem Rhein in Flammen. Es ist Nacht, im Mai 2016. Niklas hat seinen Freund Hevan an seiner Seite. Und Hevan erzählt uns, wie er alles erlebt hat. Die beiden wollen nach Bad Godesberg zum Bahnhof. Sie steigen aus dem Bus.
Der Weg von der Bushaltestelle bis zum Bahnhof sind Fußweg 3 Minuten, also es ist nicht weit weg. Da war eine Gruppe von Jungs, die auf den Bänken saßen. Und die haben uns zugerufen, komm her, komm her. Und dann sind dann Beleidigungen gefallen, wie du Hurensohn, du Bastard.
Hevan wird von einem der Männer angegriffen.
Es war so hin und her, bis einer von denen mir voll aufs Maul gegeben hat. In dem Moment habe ich halt kurz nach links geschaut und gesehen, wie Niklas eine Zigarette dreht.
Und dann wird es ruhiger, so beschreibt er es.
Kein Geschrei mehr von irgendjemandem, weder von unserer Seite noch von deren Seite. Man kriegt immer so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, aber man kriegt so ein Gefühl, wenn sich irgendwas legt, wenn sich irgendwas klärt, dann geht man ja normal aufeinander zu. Niklas hat ihn gefragt, wie unnötig das ist. Was macht ihr hier? Ist doch dumm, wir wollen nach Hause. Und während Niklas am Reden ist, ganz normal, der hat ja noch die Zigarette in der Hand, haut er dem voller Wucht gegen die Schläfe. Und da hat der Täter dem mit voller Wucht gegen den Kopf getreten, ne? Und da war vorbei. Er hatte sich auch nicht mehr bewegt. Ja.
Diesen Podcast gibt es in ARD Sounds. Durch Ihren Rundfunkbeitrag auch kostenlos und werbefrei. Bei uns hören Sie echte Kriminalfälle und die werden erzählt von Autoren aus der gesamten ARD. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Felix Gebhardt und dieses Mal schauen wir auf einen Fall aus Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit unserem Gast. Der Filmautor Ulf Eberle ist bei uns. Herzlich willkommen bei uns.
Willkommen, Felix. Ich freue mich, dass ich bei euch bin.
Was wir gerade gehört haben, Ulf, das ist der Bericht eines Augenzeugen, mit dem du auch gesprochen hast. Hevan ist mit Niklas Pöhler unterwegs und die beiden werden angegriffen. Wie kommt es zu dieser Eskalation?
Ja, das kann man eigentlich fast nur vermuten. Niemand weiß so richtig, warum die jungen Männer, die saßen da an so einem Rondell auf Parkbänken und niemand weiß so richtig, warum die diesen Streit anfingen. Also dazu haben sie sich später nie geäußert. Was man sagen kann, dieser Ort, also dieses Rondell, das liegt in direkter Nähe zum Bahnhof von Bad Godesberg. Da stehen eben so Parkbänke und auf diesen Bänken, da saßen oder sitzen auch heute noch häufiger Leute, die da einfach abhängen, wie man so sagt. Also da werden Energy-Drinks getrunken, da fließt aber auch Alkohol, da wird gekifft. Und das sind manchmal Leute, die nicht so sehr viel zu tun haben und die einfach auf Konfrontation aus sind, einfach damit was passiert. Und das gab's auch schon vor dieser Nacht. Also da gab's immer mal wieder Zwischenfälle an diesem Ort. Allerdings waren die weit nicht so folgenreich.
Aus dieser Nacht sehen wir auch ganz private Fotos, Videos in deiner Serie. Die gibt es zum Streamen in der ARD-Mediathek. Dazu finden Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Link im Beschreibungstext zu unserem Podcast in den Shownotes. Nimm uns mal mit, was sind das für Bilder? Was sehen wir da?
Ja, das ist zum einen das letzte Foto von Niklas tatsächlich, das kurz vor der Tat entstanden ist. Da ist er noch beim Festival Rhein in Flammen zusammen mit seinem besten Freund Hevan eben und mit seiner Schwester Lara und auch noch anderen Freundinnen. Und alle sind wirklich in guter Stimmung, das sieht man. Und dann gibt es auch etwas ältere Videos, die Hevan bei anderen Gelegenheiten gemacht hat, als er mit Niklas unterwegs war. Die waren nämlich wirklich viel zusammen unterwegs. Die haben sich wirklich täglich gesehen, die beiden. Und da sieht man zum Beispiel verwackelte Bilder, wie sie so durch die Nacht ziehen, nicht mehr so ganz nüchtern. Und man kann sich das gut vorstellen, dass sie auch in der Tatnacht in einer ganz ähnlichen Stimmung waren. Also junge Menschen, zwei beste Freunde, die das Leben so vor sich haben und gerade einfach ganz viel Spaß und eine gute Zeit miteinander haben.
Ja, und diese Tat, die wir schon angerissen haben, die Suche nach dem Täter, die beleuchten wir jetzt genauer hier im Podcast ARD Crime Time. Es ist der 6. Mai 2016 und im Monat Mai gibt es in Bonn immer ein Festival. Das Rhein in Flammen, das ist ein Highlight für viele Menschen. Es gibt Feuerwerk, Partystimmung. Auch das ist zu sehen in der Serie von Ulf Eberle. Ulf, was ist denn da los an diesem Abend, bevor es zum Angriff kommt?
Ja, Rhein in Flammen, wie der Name schon ahnen lässt, ist vor allem bekannt für ein großes Feuerwerk, was da irgendwann abgefackelt wird. Aber es ist eben auch ein mehrtägiges Festival mit Musikbühnen, mit Livebands, mit DJs. Da wird einiges aufgefahren für junge Menschen vor allem. Und ja, da waren eben auch Niklas, Hevan, Lara und die Freundinnen. Die haben was getrunken, die haben getanzt. Also Hevan und Lara haben auch beschrieben, dass sie bis dahin eigentlich eine super tolle Nacht hatten.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein paar Stunden gedauert hat, bis man dann so ein bisschen die Energie verliert, die Lust verliert. Wie lange sind die alle zusammen unterwegs?
Ja, eigentlich nur bis 0 Uhr. Das ist ja gar nicht so lang, aber das war eben der Verbindung geschuldet mit den Öffis, also Bus und Bahn. Die mussten noch bis nach Bad Breisig, das ist eine Stadt so etwa 30 Kilometer südlich von Bonn. Ja, und da sind sie dann eben gegen 0 Uhr erstmal mit dem Bus aufgebrochen. Bis Bad Godesberg, da mussten sie umsteigen und dann eben mit dem Zug nach Bad Breisig weiterzufahren. Die Bushaltestelle, die ist hinter dem Bahnhof, eben ganz genau neben diesem Rondell, wo es dann passiert ist. Die Lara, also die Schwester von Niklas, die verabschiedete sich allerdings an der Bushaltestelle, denn die wohnte damals als einzige aus der Gruppe in Bad Godesberg und auch recht nah beim Bahnhof.
Und das heißt, die andere Gruppe zieht weiter oder wie geht es für die anderen weiter?
Genau, ja, also die restlichen vier, also Niklas, Hevan und zwei Freundinnen, die sind dann weitergegangen Richtung Bahnhof und da kommt es dann eben an diesem Rondell zu dieser Auseinandersetzung mit, ja, den jungen Männern. Wie viele das waren, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Aussagen. Vielleicht waren es 3, vielleicht waren es 4 oder 5. Es ist ein ziemlich schummriger Ort. Alle hatten was getrunken. Tja, und da kommt es dann eben zu diesen Pöbeleien, die dann in diese furchtbare Tat mündeten. Wichtig ist noch zu sagen, dass die zwei Freundinnen, die sind ein bisschen weiter gegangen, als es dann da zu dieser Pöbelei kam. Die standen also nicht direkt daneben, sondern haben das eher so aus der Entfernung beobachtet alles.
Und noch weiter entfernt, zu Hause wartet jemand auf Niklas, seine Mutter, Denise Pöhler. Sie kann sich an diesen Tag erinnern, wie sie das alles erlebt hat vor 10 Jahren. Denise Pöhler erzählt in ARD Crime Time, dass sie abends gar nicht richtig abschalten konnte.
Es war eigentlich ein ganz komischer Tag. Irgendwie hatte ich gar keine Ruhe. Ja, und dann habe ich im Laufe des Abends gedacht, vielleicht sollte ich Niklas abholen in der Rheinaue. Aber ich wusste ja, er war da ja mit seiner Schwester und mehreren Freunden. Und ich wollte auch den jungen Leuten den Abend nicht versauen und habe gedacht, na komm, wird schon alles in Ordnung gehen. Und dann kam leider alles anders.
Denise Pöhler wohnt mit ihrem Sohn in Bad Breisig, das ist südlich von Bonn und dort steht nun die Polizei vor der Tür.
In der Nacht hat es irgendwann an der Haustüre geklingelt. Wir sind davon ausgegangen, dass es Niklas ist. Ich habe noch geschimpft, weil ich gesagt habe, hat er schon wieder seinen Schlüssel vergessen. Und dann sagte mein Partner, nein, das ist nicht Niklas, das ist die Polizei. Ich habe direkt gefragt, ist was Schlimmes passiert? Und die Polizistin und der Polizist haben sofort zu Boden geguckt. Und die Polizistin sagte dann, ja, es ist was sehr Schlimmes passiert. Die Polizei hat mich dann gebeten zu warten, bis sich die Seelsorge bei mir meldet. Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall warte ich jetzt, bis hier eine Seelsorge kommt. Ich möchte zu Niklas.
Sie steigt ins Auto und fährt ins Krankenhaus. So schnell wie möglich will sie ihren Sohn sehen.
Es kamen direkt 2 junge Ärzte auf mich zu, haben gefragt, ob ich die Mutter von Niklas bin. Ohne Vorankündigung, ohne mit mir darüber zu reden, was jetzt wirklich passiert ist, wurde ich dann gefragt, ob ich mit einer Organspende einverstanden bin. Das war für mich natürlich, ich konnte das gar nicht fassen. Diese Worte haben so nachgehallt in meinem Kopf. Und dann wird einem natürlich bewusst, wie ernst die Situation ist. Da habe ich gesagt, ich möchte zu meinem Sohn. Ich möchte das genauso mitbekommen, wie das jetzt ist, die Situation. Ja, und dann hat man mich dann zu Niklas gelassen. Er lag in diesem Krankenzimmer. Aber der Anblick war gar nicht schlimm. Also natürlich war das schlimm, dass er in diesem Zustand da lag, aber er sah nahezu unversehrt aus. Er sah wunderschön aus, sah aus, als würde er gerade schlafen, aber nicht als wäre er eben in einem Zustand, wo er nicht mehr rauskommt.
Das ist die Mutter von Niklas, mit der du gesprochen hast. Ulf Eberle ist bei uns in ARD Crime Time. Hast noch viele weitere intensive Interviews geführt. Wenn du da so nachfragst als Journalist, können wir Fotos zeigen, Videos für die Serie nutzen, eben dieses Interview machen, dann heißt es ja eben auch, man wird da nochmal reingeworfen. Man empfindet alles nochmal nach so langer Zeit, spricht man öffentlich darüber. Was ist denn die erste Reaktion von den Angehörigen gewesen, der Familie?
Also für mich war so ganz von Anfang meiner Recherche klar, dass ich diese sehr emotionsgeladene Geschichte überhaupt nur erzählen kann und will, wenn die nächsten Personen um Niklas herum zustimmen und bestenfalls eben auch mitmachen. Deswegen habe ich zuerst den Kontakt zur Mutter, also zu Denise Pöhler, aufgenommen. Und ihre erste Reaktion war positiv. Damit hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet erstmal, aus den von dir genannten Gründen. Sie konnte sich das ganz gut vorstellen, für ein Interview zur Verfügung zu stehen, weil sie das gut fand, dass die Tat, bei der ihr Sohn starb, und diese ganzen Wendungen, die die Geschichte dann später noch nahm, das erzählen wir gleich, dass das alles nochmal so ganz korrekt erzählt wird. Denn die damalige Berichterstattung, die war völlig überhitzt und da wurde auch einiges falsch oder verzerrt dargestellt.
Und wie schnell kommt man dann zusammen für so ein Interview?
Das hat eine ganze Weile gedauert, vom ersten Telefonat bis zum ersten Drehtag. Da gingen noch ein paar Monate ins Land. Und während dieser Zeit, da wurde Denise Pöhler dann auch nochmal unsicher, ob sie das wirklich machen soll. Da kam dann, war jetzt irgendwie viel Zeit da, um diese alten Gefühle und Ängste wieder hochkommen zu lassen, die sie nach der Tat hatte. Sie hat sich dann eben doch entschieden, mitzumachen und ihre Wahrnehmung und Erinnerung an diese Zeit zu schildern. Ich glaube auch, dass da dieser 10. Jahrestag der Tat eine Rolle spielte, der jetzt gerade war, am 7. Mai. Denn damit war ja klar, also da würde sie ohnehin wieder präsenter werden. Die Tat, es gab da eine ziemliche Berichterstattung und da wäre Denise Pöhler ohnehin wieder damit konfrontiert gewesen mit den Erinnerungen. Und ja, da hat sie gesagt, da mache ich doch bei dem Filmprojekt auch mit, dass er wirklich dann auch viel Zeit hat, das alles nochmal genau zu erzählen.
Da ist viel Empathie nötig und wir versuchen da behutsam vorzugehen bei solchen Anfragen. Erzähl mal noch, wie du den Kontakt zur Schwester aufgebaut hast und auch zum Freund Hevan.
Ja, also Hevan vielleicht mal zuerst, der hat sofort zugesagt. Für ihn war der zeitliche Abstand groß genug, um wieder darüber reden zu können. Er hat das viele Jahre gar nicht getan, hat er mir gesagt. Also er konnte darüber nicht mehr reden, wollte darüber nicht mehr reden, weil ja diese Zeit, also vor allem dieses eine Jahr zwischen Tat und Prozessende, das war eine ganz qualvolle Zeit für ihn. Er war ja die zentrale Figur bei den Ermittlungen und auch während des Prozesses und er lastete eben ein unglaublicher Druck auf Hevan. Ja, und er hat aber während der Dreharbeiten gesagt, dass er das jetzt nur noch dieses eine Mal macht, noch ein einziges Mal erzählt hat und dann nie wieder. Und bei Lara, da hat es etwas gedauert, bis wir Kontakt hatten. Also sie hatte tatsächlich erst Vorbehalte und Sorgen, dass die Doku halt ähnlich wie andere Berichterstattungen die Geschichte ihres Bruders nur verzerrt erzählen würde. Und sie konnte sich das erstmal auch nicht vorstellen, ihre Gedanken und Gefühle zu der Tat ja so öffentlich zu teilen. Aber nachdem wir dann mit der Mutter und auch mit dem Hevan gedreht hatten, also diese langen, langen Interviews geführt hatten, da hat sich Lara nochmal überlegt und hat dann einem Interview zugestimmt.
Also da ist das Vertrauen erst darauf aufbauend entstanden.
Ja, genau. Also da gab es natürlich auch wahrscheinlich ein Feedback, ne? Und sie hat es so mitbekommen, wie das so lief. Und ja, hatte dann eben auch genügend Zeit gehabt, das auch sich nochmal zu überlegen, ob sie das möchte. Man muss dazu sagen, dass sie auch tatsächlich das allererste Mal überhaupt in irgendeiner Form medial da in Erscheinung getreten ist. Also nach der Tat ist Lara quasi nirgendwo zu hören oder zu sehen gewesen. Sie war auch beim Prozess nie dabei. Und ich könnte mir vorstellen, das ist aber wirklich nur eine Vermutung, dass sie jetzt so 10 Jahre später das Gefühl hatte, jetzt kann ich halt doch mal meine Sicht auf all das einbringen und nicht nur andere reden lassen über Niklas und über die Tat. Und das wurde auch sehr emotional. Also Lara und Niklas, die hatten ein ungewöhnlich enges Geschwisterverhältnis. Und dieser tiefe Verlustschmerz bei Lara, der ist immer noch sehr spürbar.
Der beste Freund von Niklas hat den Angriff miterlebt. Er hat uns beschrieben, dass der Täter mit voller Wucht gegen den Kopf von Niklas getreten hat. Hevan ruft die Polizei und den Rettungsdienst, als er seinen besten Freund am Boden liegen sieht. Ulf, wie geht es dann weiter?
Ja, dann ist Sevan ziemlich direkt zur Wohnung von Lara, also von Niklas' Schwester, gerannt. Vorher, muss ich sagen, haben sie noch den Notarzt angerufen. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Sevan war oder die beiden Freundinnen, aber Sevan ist dann eben sofort zu Niklas' Schwester gerannt, weil er einfach gedacht hat, die muss das jetzt sofort wissen. Die wohnte, wie gesagt, nur wenige Minuten vom Tatort entfernt und Sevan kam dann da die Treppe hoch gerannt und hat ihr gesagt, der Niklas liegt am Boden, der ist niedergeschlagen worden am Rondell. Die Lara ist dann auch sofort mit Sevan losgerannt. Der Sevan kam kaum hinterher und als sie dann am Tatort wieder ankamen, dann ja, sahen sie schon eigentlich vom Weiten viel Blaulicht und wie der Niklas da bereits von Sanitätern versorgt wurde.
Und Blaulicht auch von der Polizei, die dort eingetroffen ist. Also wie sehen da denn die ersten Ermittlungsschritte aus?
Naja, die Polizei befragt natürlich erstmal alle Anwesenden. Das waren neben Sevan noch die beiden Freundinnen. Aber wie gesagt, die standen halt ein bisschen weiter entfernt und konnten den Täter nicht gut erkennen. Das haben sie auch direkt der Polizei gesagt. Und Sevan, der wurde dann von der Polizei gefragt, ob er bereit wäre, direkt mitzukommen, also ob er einverstanden wäre mit einer sogenannten Wahlbildvorlage. Das kennt man so aus allen möglichen Krimis, ne? Da werden einem alle möglichen Fotos vorgelegt, teilweise von Menschen, die schon so in der Polizeidatei mal irgendwann gelandet sind oder aber auch jetzt von KI-generierten, also gar nicht existenten Menschen. Und man soll dann eben aus diesen ganzen Fotos nach Möglichkeit eben Personen erkennen, die tatverdächtig sind.
Und offiziell nennt man das Wahlbildvorlage.
Genau, genau so ist da der Fachjargon. Das sollte eben mit Sevan gemacht werden. Der Sevan wollte das zuerst nicht, weil er, man kann sich das vorstellen, natürlich in einer furchtbaren Verfassung war. Also unter Schock, völlig übermüdet. Es war ja mitten in der Nacht, ne? Die hatten einiges getrunken. Wirklich nicht der Zustand, in dem man jetzt so Aussagen machen möchte, die, das ahnt man auch, ungeheuer wichtig sein würden und die dann später auch ziemliche Auswirkungen auf den Prozess hatten. Aber Sevan wurde von der Polizei gesagt, dass diese tatnahe Vernehmung ganz wichtig sei und dann hat er sich schließlich einverstanden erklärt und wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Da hat man ihm dann, so sagt er, das hunderte von Fotos vorgelegt und Sevan musste dann immer sagen, ja, war es, nein, war es nicht, war es vielleicht, ja. So ging das über Stunden.
Jetzt könnte man ja einerseits sagen, ja, das ist die Ermittlungstaktik der Polizei, die möchte schnell den Täter finden. Aber andererseits kann man auch sich fragen, ja, ist das üblich sofort nach der Tat, dass da solche Bilder gezeigt werden?
Also ganz unüblich ist es zumindest nicht und es ist auch zulässig, dass die Polizei Zeugen direkt nach einer Tat verhört. Aber die Polizei ist grundsätzlich natürlich auch gehalten, den psychischen Ausnahmezustand von Zeugen direkt nach so einer Gewalttat zu berücksichtigen. Da können natürlich spontane Erinnerungen auch lückenhaft sein durch einen Schock und deswegen ist es so eine Abwägungssache. Also will man entweder möglichst schnell diese Wahlbildvorlage machen, weil man sich erhofft, den flüchtigen Täter vielleicht sogar noch zu erwischen. Oder will man lieber eine wahrscheinlich zuverlässigere Zeugenaussage mit etwas zeitlichem Abstand machen, wenn der erste Schock überstanden ist. Hier hatte sich die Polizei für eine sofortige Wahlbildvorlage entschieden, weil sie eben noch hoffte, den Täter möglichst schnell identifizieren und stellen zu können. Tja, also rückblickend muss man wahrscheinlich sagen, dass das die falsche Entscheidung war.
Sevan selbst erzählt uns, wie er das erlebt hat in der Nacht.
Aber du musst wissen, ich bin da traumatisiert, ne, geschockt, noch angetrunken, todmüde. Und dann schaust du drauf, aber du schaust nicht drauf. Das ist wie, als ob man etwas liest, aber nicht versteht, was man liest, obwohl man es lesen kann. Genauso war es bei mir auch. Ich habe mir die Bilder angeguckt, aha, nein. Ich habe den Täter in der Nacht nicht erkannt. Auch weil das Bild, wo er drauf war, auch ein älteres Bild war. Da hatte der auch kein Ziegenbart. Der hatte gar kein Bart.
Wir sind ja an einem Bahnhof und da möchte man meinen, dass es da auch Videoüberwachung gegeben hat, die man auswerten kann, direkt am Bahnhof oder auch in der Nähe des Tatorts?
Nee, also der Eingang zum Bahnhof, der ist zu weit entfernt und da sind auch viele Sichtbarrieren bis zum Rondell. Das könnte eine Kamera gar nicht erfassen. Aber es gab einen Kiosk neben dem Rondell und der hatte tatsächlich eine Videoüberwachung. Allerdings war die zum Tatzeitpunkt leider defekt.
Jetzt hat die Polizei schon Befragungen gestartet, hast du schon gesagt. Wie geht sie denn dann weiter am Tatort vor? Sind da noch andere Menschen in der Nähe gewesen, die etwas gesehen haben könnten?
Also es gab noch weitere Zeugen vor Ort, die wurden auch von der Polizei vernommen. Einer ist sogar später dann im Prozess auch gehört worden. Aber alle diese Zeugen standen leider eben auch recht weit weg von dem Tatgeschehen im Halbdunkel. Und ja, die haben einfach zu wenig erkannt. Es war wirklich ein schummriger Ort, nicht gut beleuchtet von Straßenlaternen. Und dann war das schwierig, da jemanden zu erkennen, also ein Gesicht zu erkennen.
Man kann ja, selbst wenn man nichts gesehen hat, vielleicht auch als Zeuge gar nicht so viel gehört haben. Weil Hewan hatte ja beschrieben, dass es dann auf einmal ruhig wurde vor diesem Faustschlag, vor diesem wirklichen Angriff dann.
Ja, also es muss da tatsächlich so einen stillen Moment gegeben haben, kurz vor der Tat, kurz vor dem Schlag. Wie lange dieser Moment war, tja, ist vielleicht gar nicht so genau zu sagen. Ich glaube, Hewan hat da vielleicht auch ein bisschen diese Zeitspanne länger vorgekommen, als sie tatsächlich war. Aber es ist zumindest noch mal ruhiger geworden. Was später verschiedentlich kritisiert wurde, war, dass die Polizei die Spuren am Rondell erst 5 bis 6 Stunden nach der Tat gesichert hat und dass auch die sogenannte Nahbereichsfahndung erst später stattfand. Das heißt, die Polizei hat zu spät im Umfeld des Tatorts nach verdächtigen Personen gesucht.
Wir versuchen ja bei ARD Crimetime auch immer mit den Ermittlern selbst ins Gespräch zu kommen. Hast du mit der Polizei darüber sprechen können? Also ist es nachvollziehbar geworden für dich?
Also ich habe natürlich die Polizei angefragt, aber die wollten jedenfalls vor der Kamera wollten die nichts mehr sagen. Sie haben zu einzelnen Fragen dann eine schriftliche Stellungnahme geschickt, also zu der späten Spurensuche in der Tatnacht. Da möchte ich die Polizei nicht in Schutz nehmen. Aus Sicht der Angehörigen und Freunde von Niklas ist es natürlich ganz schwer zu ertragen, dass die Polizei da nicht schneller war. Aber man muss vielleicht berücksichtigen, dass die Tat zunächst mal so aus Sicht der Polizei wahrscheinlich den Eindruck einer in Anführungsstrichen normalen Prügelei unter Jugendlichen machte. Ne? Also weil die gab es auch häufiger in Bad Godesberg mal. Da gab es schon viele Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen, die so unterschiedlichen Cliquen angehörten. Und so sah das wahrscheinlich erstmal aus für die Beamten. Also die haben nicht direkt die Brutalität des Angriffs erkannt und auch nicht die Möglichkeit, dass das Opfer ja später würde sterben können. Das haben die erst Stunden später realisiert. Ich zitiere mal aus einer schriftlichen Stellungnahme der Polizei. Im Laufe der Nacht erfolgte nach der Information über die Schwere der Verletzungen des Geschädigten in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft eine Bewertung der Tat als Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Daraufhin wurde der nähere Tatortbereich im Rahmen der Spurensicherungsmaßnahmen des Erkennungsdienstes auf Veranlassung der Mordkommission abgesperrt. Im Rahmen der Spurensicherungsmaßnahmen wurden in dem Bereich 75 Gegenstände, darunter Flaschen, Becher, Verpackung und zahlreiche Zigarettenkippen, sichergestellt. Die Untersuchung der Spuren hat nicht zur Feststellung der DNA der später ermittelten Beteiligten an diesem hochfrequentierten öffentlichen Ort geführt. Also es wurde keine verwertbare DNA-Spur gesichert und das ist natürlich für die Täterermittlung auch ein ziemliches Problem gewesen.
Ganz wichtig sind nun also die Beobachtungen von Hewan für die Ermittlungen. Er wird noch weitere Male zur Polizei gerufen.
Ich musste, glaube ich, 8-9 Mal ins Polizeirevier kommen. Mir wurden immer wieder Bilder gezeigt. Ich kann die nicht aufziehen, wie viele Bilder das waren. Es waren mindestens vielleicht 1000. Aber da wurde ich aber auch vernommen. Richtig vernommen. Also die haben jedes Detail abgefragt. Genauso wie ich es hier schildere. Und ich glaube sogar aufs Detail, sogar welche Schnürsenkelfarbe der Täter wohl hatte. Alles haben die mich abgefragt, von A bis Z.
Er beschreibt die Personen, auf die er und Niklas getroffen sind. Alle haben schwarze Haare in seiner Erinnerung. Und er beschreibt 2 Männer mit einem dunklen Hauttyp, einen davon als südländisch aussehend. So sagt er es selbst.
Ich habe mich verantwortlich gefühlt, die Wahrheit zu sagen. Und wenn es nun mal so war, dass ein Südländer oder ein jemand, der so aussieht wie ich, war, dann war es eben der. Und wenn es dann ein schlechtes Bild über uns alle spiegelt, dann ist das so. Es ist nun mal die Wahrheit. Es war ein Südländer.
Sagt Hewan selbst. Und es ist dann auch viel berichtet worden, auch in den Zeitungen. Da heißt es zum Beispiel, ins Koma geprügelt in einer Schlagzeile. Oder bitte schnappt die miesen Täter, steht so auf den Titelseiten in großen Buchstaben. Ja, wie sehen denn die Reaktionen aus in der Stadt?
Also als Niklas 6 Tage nach der Tat im Krankenhaus starb, da änderte sich die Stimmung. Da war natürlich ganz viel Betroffenheit, Trauer. Und dann mischte sich aber auch Wut dazu. Es hatten bis dahin viele gehofft, dass Niklas nochmal aus seinem Koma erwachen würde, inklusive natürlich der Mutter, die jeden Tag an seinem Bett saß. Aber als Niklas dann für tot erklärt wurde, da gab es genau diese drastischen Schlagzeilen. Und am Tatort fanden sich auch Zettel, auf denen die Höchststrafe für die Täter gefordert wurde und so weiter. Und als dann die Polizei nach einem Täter mit eben diesem südländischen Aussehen verhandelte, da gab es die erste ja, ich möchte mal sagen, die erste wirklich schlimme Eskalation, da haben sich rechte Gruppierungen, die wohlbemerkt nicht aus Bad Godesberg kamen, die haben sich dann zu einer Demo direkt am Tatort versammelt. Das war zwar eine überschaubare Zahl von rechten Demonstranten, aber es gab auf der anderen Seite dann eine wirklich große Gegendemo und natürlich auch viel Polizei. Und so sah es dann plötzlich rund um den Tatort also ziemlich ja martialisch aus. Und Hevan, der an diesem Tag einfach nur eine Blume an den Tatort niederlegen wollte, der war auf einmal umzingelt von Demonstranten und Polizei und der konnte das alles kaum fassen.
Da gab es eine Demo von der rechten Partei. Die haben halt Niklas Namen in den Mund genommen in Verbindung mit Ausländer raus. Dass man eine Person, die einem nahesteht, dafür missbraucht, anders kann man es nicht ausdrücken, um seine eigenen Ideologien voranzutreiben. Die haben rumgebrüllt, rumgepöbelt, wieder ein Südländer, der einen unserer Deutschen tötet. Ja, das war sowas. Ich meine, sein bester Freund war ein Ausländer. Fast alle seine Freunde waren Ausländer.
Ich habe auch meine Kinder dahingehend erzogen, dass das keinen Unterschied macht, dass es nur gute und schlechte Menschen gibt, egal welche Hautfarbe. Und seine Freunde waren bei uns, haben unsere Feste mitgefeiert, die sie eigentlich gar nicht kannten. Und das war immer schön. Es hätte Niklas sehr entsetzt, wenn er gehört und gesehen hätte, was sich da abspielt.
Denise Pöhler haben wir zuletzt gehört, die Mutter von Niklas. Damit wir das jetzt besser greifen können, was da passiert und auch wie es dazu kommt, lässt sich das ein bisschen weiter fassen, etwas größer zeichnen? Du hast schon gesagt, es gab da viele Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Klicken.
Ja, also Menschen, die in Bad Godesberg leben, die beschreiben, dass es schon vor der Tat gegen Niklas immer wieder Schlägereien unter Jugendlichen gab. Ja, und eben auch oft zwischen deutschen Jugendlichen auf der einen Seite, die aus Familien stammten, die schon lange in Bad Godesberg lebten, die an guten Schulen waren, die aus gut situierten Familien stammten, und auf der anderen Seite eben seien das junge Männer gewesen aus Flüchtlingsfamilien. Und man habe sich dann eben häufig im Kurpark getroffen oder auch da am Rondell, und da kam es dann zu Schlägereien. Es wurden aber auch Jacken oder Handys abgezogen, also geklaut. Das passierte immer wieder, aber nicht alle diese Taten wurden auch angezeigt. Und naja, also es gab bei einigen Bad Godesbergern schon, das kann man so sagen, eine Unzufriedenheit mit dem Zusammenleben mit den neu zugezogenen im Stadtteil, also den Flüchtlingen. Aber man kann da jetzt wirklich nicht von einer generell ausländerfeindlichen Stimmung reden, die gab es nicht. Und deswegen lief diese rechte Demo am Tatort, die lief eigentlich auch ziemlich ins Leere.
Wenn man sich jetzt in den vergangenen Jahren mit diesem Fall mal genauer befasst hat, dann nach Bad Godesberg sucht und in diesem Zusammenhang weiter, dann gibt es auch Schlagzeilen wie diese hier. Armut und Konflikte im ehemaligen Diplomatenviertel. Was ist denn damit gemeint?
Ja, dazu muss man sich die jüngere Geschichte Bad Godesbergs noch mal kurz anschauen. Also zur Zeit der Bonner Republik, als Bonn noch Hauptstadt war, da war Bad Godesberg halt der Stadtteil, in dem die ganzen Botschaften und Konsulate lagen. Und als Berlin dann Hauptstadt wurde, da zogen dann ab 1999, zogen die Bundesregierung, die Ministerien und eben auch die Botschaften und Konsulate, die zogen alle nach Berlin. Und ab da gab es in Bad Godesberg halt, ja, da hat der Stadtteil einen ziemlichen Bedeutungsverlust erlebt.
Da hat sich was verändert.
Ja, absolut. Also das sah auch einfach anders aus. Ne, stand nicht mehr an jeder Ecke eine Polizeistreife. Die schicken, teuren Restaurants haben teilweise schließen müssen, weil einfach die Klientel fehlte. Die Botschaften wurden dann verkauft, teilweise an Privatpersonen. Teilweise wurden da aber auch dann Flüchtlinge einquartiert. Also diese geordnete Bad Godesberger Welt mit den vielen schönen Villen und prächtigen Gärten, die wurde ziemlich aufgemischt. Und die damalige Bezirksbürgermeisterin, die hat so beschrieben, es kam zu einem Clash der Kulturen, der für viele gar nicht so einfach war.
Und das alles, was bedeutet das jetzt ganz konkret bezogen auf den Fall Niklas Pöhler?
Ja, es war so, dass es gerade unter den alteingesessenen Bürgern in Bad Godesberg einige gab, die den Fall Niklas Pöhler so als, ja, wenn man so will, als logische Folge einer Abwärtsentwicklung sahen. Ne? Also, dass es gefühlt immer weiter bergab ging mit Bad Godesberg, dass es immer mehr Konflikte gab mit den Zugewanderten im Stadtteil und jetzt eben in dieser furchtbaren Tat, das alles mündete.
Du hast schon gerade die damalige Bezirksbürgermeisterin angesprochen. Simone Steinlücke ist damals im Amt in Bad Godesberg. Wie sie die Situation nach dem Gewaltverbrechen an Niklas Pöhler im Mai 2016 wahrnimmt, beschreibt sie so.
Es hat damals dem kompletten Klischee und der kompletten emotionalen Situation entsprochen. Ja, ist ja logisch, hätte der mich gefragt, hätte ich euch auch sagen können, das waren junge Männer mit Migrations-, wer denn sonst?
Und wenn Simone Steinlücke zurückblickt, dann erzählt sie auch, dass es Ängste gegeben hat, zusammenhängt mit einer gestiegenen Zahl an Straftaten.
Gibt es Übergriffe, die ansteigen? Gibt es Straftaten, die ansteigen? Ja, gab es. Schwarzfahren, ja. Yeah. Und das waren die Straftaten, die unsere geflüchteten Mitbewohner damals begangen haben. So. Und das muss man dann einordnen. Aber erklären Sie mal jemandem, der sagt, ja, guck mal hier deine Statistik, Anstieg der Straftaten eben durch Menschen mit den und den Pässen. Da können Sie nicht gegen an diskutieren, um Gottes Willen. Ja, das ist so, wie es ist und Emotionen lügen nicht.
So erinnert sich die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Bad Godesberg. Was hat denn dann die Politik gemacht? Auch die Polizei, die Kirche, die spielt ja auch eine besondere Rolle in NRW. Was ist da unternommen worden, um hier ja was zu ordnen vielleicht auch, auch um dem Rassismus entgegenzuwirken?
Ja, es ist halt mit all diesen Vertretern ist ein sogenannter runder Tisch ins Leben gerufen worden. Da saßen all die dran. Für die katholische Kirche saß dort der in Bonn und Umgebung damals sehr bekannte Pfarrer Wolfgang Picken, der auch im weiteren Verlauf dieses Falles noch eine wesentliche Rolle spielen wird. Und da wurde ausgelotet am runden Tisch, was man tun kann, um zu verhindern, dass es weiter oder wieder zu solchen Gewalttaten in Bad Godesberg kommt. Es wurde daraufhin die Polizeipräsenz verstärkt. Es wurde vor allem an den bekannten Orten, also da im Kurpark am Ententeich oder eben auch da am Rondell und noch ein paar anderen Orten, da wurde regelmäßig Streife gegangen. Und es eröffnete 2016 auch das One World Jugendcafé in Bad Godesberg. One World, das bezieht sich darauf, dass in Bad Godesberg oft gesagt wird, es gäbe dort zwei Welten, die nicht zueinander finden würden, nämlich eben die Welt der gut situierten Altbad Godesberger und die Welt der zugezogenen, der Flüchtlinge. Und um diese Welten, diese zwei Welten, ja, die sollten sich zumindest im One World Café begegnen und gegenseitig verstehen lernen.
Kommen wir mal wieder ein bisschen konkreter zurück zum Fall und dem, was auch dann an Falschinformationen verbreitet wird. Es gibt ein falsches Foto, über das wir mal reden müssen. Was ist denn darauf zu sehen und wo wird das gezeigt?
Ja, das war wirklich auch bizarr. Dieses Foto wurde auf einer aus dem rechten Spektrum stammenden Homepage veröffentlicht, betitelt mit Exklusivbildern von Niklas. Das Foto zeigt einen Mann, einen jungen Mann auch, aber der ist ziemlich entstellt, mit dunklen Blutergüssen und Schürfwunden auf dem angeschwollenen Gesicht. Und wie sich herausstellte, war das ein Foto von einem ganz anderen Gewaltopfer aus einer anderen Stadt und das zeigte also nicht Niklas Pöhler. Das wurde natürlich nur gemacht, um noch mehr Stimmung zu erzeugen gegen einen migrantischen Täter, der einen deutschen Jungen niedergeschlagen hatte.
Sie merken das an dieser Stelle sicherlich spätestens, liebe Hörerinnen und Hörer, der öffentliche Druck auf die Ermittler hat immer weiter zugenommen, auf die Polizei, auf die Staatsanwaltschaft. Die Polizei sucht ja einen Täter südländischen Aussehens, so heißt das. Was macht die Polizei, um den Täter jetzt zu finden? Was ist da die Taktik der Ermittler bei der Suche?
Ja, also, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft unter wirklich Hochdruck standen und ermittelten. Das konnte man auch daran erkennen, dass sie dann 3.000 Euro Belohnung ausgelobt haben für sachdienliche Hinweise. Und es gab eine Flugblattaktion, wo eben nach südländischen Tätern gesucht wurde. Diese Flugblätter wurden auch in arabischer und türkischer Sprache verteilt. Und man erhoffte sich einfach, dass aus dieser brodelnden Gerüchteküche da in Bad Godesberg, dass es da irgendwie Hinweise geben würde, dass sich vielleicht dann doch jemand aus dem Umfeld dieser Täterklicke irgendwie verraten würde und dass man das dann eben so erfahren könnte über diese Belohnung, die da ausgelobt wurde.
Einer, der besonders viel mit den Ermittlern zusammensitzt, ist Hevan, der beste Freund von Niklas. Wie er die Ermittlungen wahrnimmt, das beschreibt er so.
Die Kommissare standen unter einem enormen Druck. Und dadurch hat das Ganze auch ein bisschen abgefällt auf mich, dass sie dann etwas mehr Druck mir gegenüber ausgeübt haben. Und ich war auch jung, ne? Ich war beeinflussbar. ich war lenkbar. Und ja, durch diese ganzen Bilder, durch diese ganzen Aussagen vermischt sich doch die Erinnerung selbst.
Dieses Gefühl, dass die ohne mich gar nicht erst weiterkommen, das war so ein bedrückendes Gefühl, wie wenn man kurz vor einer Prüfung steht. Diese Aufregung, die man hat. Oder wenn man, keine Ahnung, eine schlechte Note mit nach Hause bringt und dann die Eltern zu einem kommen. Dieses Gefühl, was man da entwickelt, hat sich da andauernd.
Die Ermittlungen laufen weiter, während Niklas Pöhler immer noch im Krankenhaus liegt, im Bonner Uniklinikum. Aber knapp eine Woche nach dem Angriff stirbt Niklas. Seine Mutter erzählt, wie sie das erlebt hat.
Ich habe bis zur letzten Sekunde daran geglaubt, dass er irgendwann wieder wach wird. Aber dann kam eine Ärztin und hat gesagt, man wäre jetzt also an dem Punkt, wo man sagen könnte, dass Niklas hirntot ist und wir uns also langsam von ihm verabschieden sollten. Und dann haben wir eben auf den Monitoren gesehen, dass die Lebenszeichen immer weniger wurden, bis dann Niklas verstorben war.
Es ist der 12. Mai 2016. Der Tod löst auch außerhalb von Familie und Freunden viel Trauer aus. Sie wird sichtbar im Stadtbild. Es werden Blumen und Kerzen niedergelegt am Tatort. Unsere Herzen sind gebrochen, heißt es da auf einem Plakat, das da abgelegt wird. Ulf, wie sieht denn die Anteilnahme noch aus?
Ja, also am sichtbarsten war die Anteilnahme tatsächlich erstmal am Tatort, wie du beschreibst. Also Berge von Blumen, Kuscheltiere, persönliche Botschaften auf Zetteln. Teilweise, wie gesagt, auch wütende Botschaften. Und bei der Trauerfeier, da wurde dann auch nochmal ganz deutlich, wie sehr die Menschen in Bonn der Tod von Niklas berührt hat. Niklas wurde ja, obwohl er gar nicht in Bad Godesberg lebte, dann in Bad Godesberg beerdigt. Und zwar auf dem sehr schönen Burgfriedhof unterhalb der Godesburg. Dafür hatte der schon angesprochene Pfarrer Wolfgang Picken gesorgt. Es kamen wirklich Hunderte zur Trauerfeier. Die Marienkirche war bis auf den letzten Platz gefüllt und der Gottesdienst wurde sogar über Monitore nach außen übertragen. Da standen dann auch noch mal sehr viele Menschen. Und danach zog ein sehr, sehr langer Trauerzug von der Kirche bis zum Friedhof, wo die Angehörigen dann in kleinerem Kreis von Niklas Abschied genommen haben. Und bis heute, das ist vielleicht wirklich ungewöhnlich, also auch 10 Jahre nach der Tat, ist diese Tat nicht vergessen in Bonn am Rondell. Also all die Jahre hat an dem Rondell ein Holzkreuz an die Tat erinnert, an Niklas. Es brennt immer ein Grablicht, da liegen oft Blumen. Ja, und jetzt zum 10. Jahrestag der Tat, da wurde am Rondell das Holzkreuz ersetzt durch ein Mahnmal aus Stahl. Und das zeigt die Silhouette von Niklas Kopf. Also man kann wirklich sagen, dass der Tatort auch nach 10 Jahren noch immer eine wirklich große Bedeutung hat für die Menschen in Bonn.
Ja, und mit diesem Gedenken, dann kommt jetzt, wie du schon beschreibst, 10 Jahre danach auch wieder eine Zeit des Erinnerns, daran zurückdenken, wie schmerzvoll auch die Zeit damals für die Angehörigen gewesen ist. Im Interview für ARD Crime Time erinnert sich die Schwester an den Tod ihres Bruders, Lara Pöhler.
Alles, was diese Zeit angeht, ist schmerzlich, wird es auch immer bleiben. Also es war schon eine starke Bindung über das, was vielleicht normale Geschwister sind, hinaus. Einfach sehr eng. Wir haben vieles zusammen geteilt. Und deswegen, glaube ich, waren wir füreinander schon immer der erste Ansprechpartner, was irgendwelche Probleme oder Gedanken, Gefühle etc. angeht. Dass mein Bruder sein Leben in der Nacht verloren hat. Alles daran tut weh.
Die Familie trauert und sie versucht sich auch abzugrenzen von dem, was nun weiter passiert. Und es gibt eine Hilfestellung dabei von einem katholischen Pfarrer, du hast ihn schon angesprochen eben, Wolfgang Picken, ist auch in der Serie viel zu sehen. Er macht ja so den Eindruck, dass er eine zentrale Figur gewesen ist bei dem, was nach dem Angriff, auch besonders nach dem Tod von Niklas, passiert ist. Welche Rolle spielt er in diesem Fall?
Ja, man muss vielleicht erstmal voranstellen, Pfarrer Wolfgang Picken ist vor 2 Jahren gestorben, leider, aber war damals eben zuständig für den gesamten Seelsorgebereich Bad Godesberg. Und seine Arbeit begonnen hat er aber im Rheinviertel. Das ist dieses prächtige Villenviertel. Da wohnen natürlich viele sehr wohlhabende Menschen. Und Wolfgang Picken, der wusste sehr gut, was die Themen dieser Menschen in seiner Gemeinde waren. Nach dem Tod von Niklas ist Pfarrer Picken dann an Niklas Mutter herangetreten und hat ihr seelsorgerischen Beistand angeboten. Und ja, Denise Pöhler sagt bis heute, dass ihr Pfarrer Picken unglaublich geholfen habe in dieser furchtbaren Zeit. Aber Pfarrer Picken hat eben auch diese Tat genutzt, das muss man, glaube ich, so sagen, um diese Missstände dann eben auch medienwirksam zu thematisieren. Also der hat zum Beispiel gesagt, dass die Politik bislang nicht gehandelt habe, obwohl diese Gewaltproblematik in Bad Godesberg bekannt war, und er forderte dann immer wieder, dass die Politik jetzt endlich handeln müsse. Das wurde schon von manchen als Instrumentalisierung des Falls betrachtet und auch als Beitrag zur Polarisierung und Stimmungsmache.
Damit wir das noch ein bisschen mehr begreifen, was es heißt, Polarisierung, Stimmungsmache, zumindest wie sich das anfühlt für Hevan, für den hat sich nämlich etwas verändert. Nicht nur, dass er nach dem Tod seines Freundes trauert, dass er jeden Tag darüber nachdenkt, wer war der Täter. Er nimmt auch wahr, dass Menschen ihm gegenüber misstrauisch werden.
In Godesberg, wenn ich da manchmal mit einem Freund stand und wir halt gequatscht haben und halt Leute an uns vorbei mussten, besonders Frauen, deutsche Frauen, die haben umgedreht. Einfach umgedreht und woanders hingegangen.
In dieser Zeit wurde ich mit Informationen überflutet. Meine Freunde und mein Umfeld haben mir dann Bilder gezeigt, die die auf Facebook gefunden haben, und mir diese dann zugeschickt, in der Hoffnung, dass ich die Person auf den Bildern wiedererkenne.
Als Beispiel, 15 Leute haben mir ein Bild geschickt von der gleichen Person, unabhängig voneinander. Die kannten sich selbst untereinander nicht. Und da zweifelst du ja selber. Könnte es der gewesen sein? Das Bild hat ja auch gepasst. Es war jetzt kein deutscher blonder Mann da drauf zu sehen, sondern einer, der dem Täter auch wirklich ähnlich aussah. Und in diesem ganzen Paket bin ich dann halt zur Polizei und habe das denen erzählt.
Am 17. Mai 2016, nur wenige Tage nach dem Tod von Niklas Pöhler, wird ein Tatverdächtiger festgenommen. Es ist ein Dienstagmittag in Bad Godesberg. Ein damals 20-Jähriger, er lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Und in ARD Crime Time gehen wir nun der Frage nach, ob damit aufgeklärt ist, wer die Schuld trägt für den Tod von Niklas. Also hat die Polizei jetzt den Täter gefasst?
Naja, also das darf man natürlich bis zu einer gerichtlichen Verurteilung sowieso nicht sagen. Man spricht von einem mutmaßlichen Haupttäter oder von einem Hauptverdächtigen. Denn es gab ja auch noch andere junge Männer, die zu dieser Clique da am Rondell gehörten. Eine Journalistin vom Bonner Generalanzeiger, die sagte uns, dass nach der Festnahme der Hauptverdächtige für viele eben nicht der Hauptverdächtige war, sondern schon der Haupttäter. Da gab es also schon so eine Vorverurteilung, die übrigens auch von einigen Boulevardmedien mitgemacht wurde. Da hieß es dann zum Beispiel unter einem unkenntlich gemachten Foto des Verdächtigen, er trat Niklas in den Tod. Also, ne, das ist quasi schon als Tatsache formuliert, da gab es gar keine Unschuldsvermutung mehr. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, der Hauptverdächtige, dessen Familie ja, wie gesagt, arabische Wurzeln hat, der war schon zuvor auffällig geworden durch Gewaltdelikte. Der war also schon mehrfach in Schlägereien verwickelt gewesen, hatte sogar schon eine Vorstrafe wegen Körperverletzung in zwei Fällen. Und klar, also so jemandem traute man natürlich dann eben auch so eine schreckliche Tat zu. Dann gab es allerdings auch noch eine andere Perspektive auf das Ganze. Die hatte der Rechtsanwalt Martin Kretschmer, der war dann damals der Verteidiger des Hauptverdächtigen. Und der berichtete, dass sein Mandant schon vom ersten Gespräch an sagte, dass er es nicht gewesen sei. Also dass er noch nicht mal in der Tatnacht am Tatort oder in Tatortnähe gewesen sei. Damals war er da so ganz sicher, dass er recht schnell wieder auf freiem Fuß sein wird und sich das alles ganz schnell aufklärt.
Also der Strafverteidiger geht da jetzt ganz nüchtern ran. Es geht ja auch um die Unschuldsvermutung, die du schon angesprochen hast. Martin Kretschmer fragt sich nun, wie kann ein Faustschlag einen Menschen töten? Also ein einziger Faustschlag. Wie kann es sein, dass man von so einem Schlag sterben kann?
Es gab etwas, was mich sehr frühzeitig stutzig gemacht hat. Denn es ist so, als gesichert galt, dass der Geschädigte einen Faustschlag gegen den Kopf bekommen hat. Und dann kursierte ja dieses, ich nenne es mal Gerücht, da soll ein massiver Tritt ausgeführt worden sein. Wenn man sich das Verletzungsbild anschaute, was er hatte, äußerlich jetzt zunächst einmal am Kopf, dann konnte man für einen festen Tritt tatsächlich nichts finden. Also man hätte normalerweise zumindest mal eine Schwellung feststellen müssen, bis hin vielleicht sogar Nasenbein, Jochbeinbruch, irgendwas in der Richtung. Nichts von dem fand man. Er sah also äußerlich vom Gesicht nahezu unversehrt aus. Das passte eigentlich von Anfang an nicht zusammen. Das war merkwürdig. Ich hatte Zweifel daran, dass hier so ein fester, massiver Tritt ausgeführt worden ist. Und so blieb dann für mich übrig ein fester Faustschlag. Aber ich verteidige seit 30 Jahren in vielerlei Tötungsdelikten, dass dann ein Schlag dazu geführt hat, dass jemand tödlich verletzt wird. Das ist schon mehr als ungewöhnlich.
Martin Kretschmer, der Anwalt des festgenommenen Tatverdächtigen. Jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer auch dazu auf den Obduktionsbericht. Der spielt eine Rolle bei dieser Bewertung, bei der juristischen Bewertung. Da lautete ja zunächst der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft auf Totschlag und dann wird das Ganze abgeschwächt auf Körperverletzung mit Todesfolge. Wie kommt es dazu?
Ja, also der war ein ziemlicher Paukenschlag, dieser Obduktionsbericht, weil da nämlich festgestellt wurde, dass Niklas Gehirn eine Wandaufbauschwäche hatte. Also so sagt man das im medizinischen Fachjargon. Das heißt, die Adern, die Arterien hatten eine recht dünne Außenwand und die waren brüchiger als bei gesunden Menschen, sodass eben auch ein Schlag gegen den Kopf, dass so ein Schlag eben bei Menschen, die eine solche Wandaufbauschwäche haben, dass der da eben tödlich enden kann. Und die Gerichtsmediziner gingen davon aus, dass bereits der erste Faustschlag gegen die Schläfe tödlich war, weil da eben so eine brüchige Arterie gerissen war. Allerdings ist das auch nur die halbe Wahrheit des Obduktionsberichtes. Da steht nämlich dann auch drin, dass der Schlag und der Tritt durchaus auch zum Tode hätten führen können, wenn keine Hirnschädigung vorgelegen hätte. Also sie haben nicht ausgeschlossen, dass auch ein völlig gesunder Mensch aufgrund dieser Gewaltanwendung des Täters hätte sterben können. Und trotzdem findet die Staatsanwaltschaft, dass man den Tatvorwurf jetzt abmildern müsse. Der damalige Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Robin Fassbender, sagte:
Es ist so, dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass die Gewalteinwirkung nicht so hoch war, wie von uns ursprünglich angenommen. Das bedeutet, dass man von dieser nicht mehr auf den Tötungsvorsatz zurückschließen kann, sodass aus Sicht der Staatsanwaltschaft der Tatvorwurf nun der Körperverletzung mit Todesfolge ist.
Es wird also jetzt nicht von einem Tötungsvorsatz ausgegangen, sondern von Körperverletzung mit Todesfolge. Jetzt haben wir das ein bisschen juristisch genau beleuchtet, aber wie sind denn die Reaktionen dann darauf?
Ja, das beschreiben Bad Godesberger als den Kipppunkt in diesem Fall. Also von diesem Moment an, als dem Täter dieser furchtbaren Tat von der Staatsanwaltschaft quasi zugebilligt wurde, dass er wohl keinen Tötungsvorsatz hatte, da gab es wirklich viel Unverständnis, sowohl in den Medien, aber auch eben bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das konnte man nicht nachvollziehen, dass bei jemandem, der erst gegen die Schläfe schlägt, und zwar wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz zart, und dann noch den auf dem Boden liegenden Niklas gegen den Kopf tritt, dass man da nicht annimmt, dass der den möglichen Tod des Opfers erkennt und zumindest billigend in Kauf nimmt. So ist eben die Definition für den Tötungsvorsatz. Ja, also da waren die Reaktionen wirklich großes Unverständnis bis auch zu Wut und zu Hass. Dieser Hass, der entlud sich zunächst beim Anwalt des Hauptverdächtigen. Der bekam ganz, ganz schreckliche Messages per Telefon oder auch per Mail, dass man seine Kinder foltern und töten wolle und dass er selbst sich seines Lebens nicht mehr sicher sein könne und sein Mandant natürlich sowieso nicht. Also das waren Bedrohungen aus der rechtsextremen Ecke, die Martin Kretschmer dann auch zum Teil an die Polizei weiterleitete. Aber für ihn war das trotzdem keine Option, das Mandat wegen dieser Bedrohung abzugeben.
Der könnte
war
man da, ja meinen, dass dann ja jemand auch einknickt und sagt, ja, das wird mir zu heikel persönlich.
Absolut, auch. Also das wäre wirklich nachvollziehbar. Aber also da war er sich wirklich sicher, von Anfang an eigentlich, wie er sagte, dass sein Mandant zu Unrecht in U-Haft saß. Und deswegen wollte er den da rausholen.
Das treibt ihn dabei an, bei seiner Arbeit. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Bei der Obduktion wird also eine Gefäßwandaufbauschwäche entdeckt, also eine Vorerkrankung von Niklas. Und man geht jetzt davon aus, durch einen einzigen Schlag platzt eine Arterie und Niklas fällt ins Koma. 6 Tage später stirbt er. Es gibt einen Haftbefehl gegen einen jungen Mann. Die Ermittler werfen einem 20-Jährigen vor, Niklas so schwer geschlagen und getreten zu haben, dass dieser gestorben ist. Es gibt einen dringenden Tatverdacht wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Aber die Ermittler finden bei ihm ein verdächtiges Kleidungsstück.
Es wurde plötzlich zu Hause im Zimmer meines Mandanten eine Jacke gefunden. Der Mandant hatte ja bei der Polizei im Vorfeld gesagt, er habe nie die Luft zusammen mit Niklas geatmet. Also er hat überhaupt keinen Kontakt zu dieser Person gehabt. Und dann wurde plötzlich gesagt, aber wir haben bei Ihnen ein Kleidungsstück gefunden, in dem eine minimale Blutspur ist, die stammt von dem Verstorbenen. Das passt ja alles irgendwie nicht so wirklich zusammen, das muss ich auch als Verteidiger sagen. Und als ich das schon gelesen habe, da habe ich das erste Mal ein Magengrummeln bekommen, habe gedacht, wenn das jetzt stimmt und an der Jacke ist was dran, dann ist das wie im schlechten Film.
so Martin Kretschmer, der Strafverteidiger. Also das Landeskriminalamt Düsseldorf hat im Labor an einer Jacke Blutspuren entdeckt. Da handelt es sich um Niklas Blut und die Jacke haben die Ermittler in der Wohnung des Hauptverdächtigen gefunden. Sein Anwalt sagt jetzt schon, das passt jetzt alles irgendwie nicht mehr zusammen, ist wie im schlechten Film. Was sagt denn der Beschuldigte dazu?
Ja, also der hatte wirklich, so sagt es Martin Kretschmer, der hatte sofort eine Erklärung parat, die allerdings ja an Wirrnis kaum zu übertreffen ist. Ich versuche das mal zu erzählen. Der sagte also, das sei ein wilder mehrfacher Tausch in dieser Nacht gewesen. Der Mandant sagte also, dass er in der Nacht ohne Jacke aus dem Haus gegangen sei. Dann sei ihm kalt geworden und dann hätte eben ihm eine andere Person, die jetzt eigentlich gar keine weitere Rolle spielte bei dem Fall, aber die hätte ihm dann eine Jacke geliehen. Das war wohl bemerkt noch nicht die Jacke mit dem Blutspritzer. So, dann ging die Nacht weiter und man traf sich irgendwie irgendwann wieder und dann sagte eben derjenige, der die Jacke verliehen hatte, die hätte er jetzt ganz gerne wieder. Und dann hat man wiederum die Jacke getauscht, denn dieser Verleiher der Jacke, der hatte jetzt in der Zwischenzeit, wie auch immer, die Jacke mit den Blutspritzern an. Die hat er dann eben also jetzt dem ja, späteren Hauptverdächtigen gegeben und der ist damit nach Hause, hat die Jacke an seinen Schrank gehängt, wo sie dann die Polizei gefunden hat.
Also das ist eine verwirrende Geschichte.
Ja, eine wilde Geschichte. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich die kapiert hatte. Aber eben weil sie so wild ist, sagt der Anwalt, gerade deswegen findet er sie glaubhaft, weil so schnell kann man sich sowas wird es gar nicht ausdenken. Also so sieht der das zumindest.
Für die Ermittler aber trotzdem wichtig, dem nachzugehen, das nachzuvollziehen. Was bedeutet das denn nun für die Ermittlungen?
Naja, die waren erstmal etwas ernüchtert nach dieser Geschichte, weil sie eigentlich nach dem Fund der Jacke erstmal dachten, so, jetzt haben wir ihn. Das ist ja nun mal wirklich hier ein Beweis mit der Blutspur. Aber dann kam der Beschuldigte eben mit dieser kruden Mehrfachtauschgeschichte und tja, also letztendlich war natürlich die Frage, ob das Gericht im Prozess diese Geschichte glauben wird oder nicht.
Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, sollen es insgesamt 3 Männer gewesen sein, auf die Niklas und sein Freund Hevan getroffen sind. Werden die beiden anderen Beteiligten dann auch gefunden?
Ja, also es wurden dann außer dem Hauptverdächtigen auch noch 2 weitere junge Männer festgenommen. Die musste man aber wenig später schon wieder freilassen, eben weil es keinen Zeugen gab, der diese beiden Täter erkannt hatte. Die waren aber, das konnte man schon sagen, die waren ziemlich sicher bei der Tat anwesend und die hätten also theoretisch auch sagen können, ob der Richtige in Haft sitzt, weil sie waren ja dabei, aber sie haben nicht ausgesagt.
Wir schauen auf diesen Gerichtsprozess am Landgericht Bonn. Da beginnt das Ganze 2017 und es entsteht zunächst der Eindruck, die Indizien reichen für eine Verurteilung. Wir schauen jetzt auf den Angeklagten, die Mutter von Niklas ist bei diesem Prozess dabei. Sie ist Nebenklägerin.
Ich bin reingekommen in den Gerichtssaal und dann plötzlich ging die Türe auf und der Hauptangeklagte kam durch die Türe. Als ich ihn dann gesehen habe, musste ich weinen, weil da stand ein Kind vor mir. Ich konnte mir einfach nicht erklären, wie ein Mensch in dem Alter, eigentlich ein gut aussehender junger Mann, zu sowas fähig ist. Und warum? Ich will nicht sagen, dass ich Mitleid mit ihm habe, aber ich hasse ihn auch nicht. Ich kenne generell keinen Hass. Hass ist was total Negatives. Hass macht krank und ändert gar nichts. Ich habe mich gefragt, was ist in seinem Leben? Wie ist er aufgewachsen? Was ist mit ihm passiert, dass so eine Aggressivität, so ein Hass in ihm ist? Ich glaube, das waren insgesamt 23 Gerichtstage und ich war an allen da. Weil ich wollte das nicht aus Erzählungen berichtet bekommen, sondern ich wollte genau hören, was die Zeugen sagen, um mir mein eigenes Bild zu machen.
Denise Pöhler schreibt alles auf. Sie versucht mit den eigenen Worten zu beschreiben, will nichts vergessen. Die Wahrheitsfindung vor Gericht ist belastend für sie, sagt sie selbst. Und wir schauen uns das jetzt genauer an, was da vor Gericht passiert. Wir fangen mal an mit dem Richter. Wie verhält der sich denn gegenüber den Beteiligten?
Ja, also der Vorsitzende Richter, Volker Kunkel hieß der damals, Der stand selber unter ziemlichem Druck. Das wurde damals allerdings gar nicht öffentlich gemacht. Aber er bekam, das wissen wir heute, er bekam Todesdrohungen auch aus dem rechtsextremen Lager. Und damals wurde dann sogar der Staatsschutz eingeschaltet. Das war schon eine ziemlich krasse Eskalation. Und natürlich hatte der Richter zuvor auch mitbekommen, wie die Medien den Fall begleitet haben und wie auch Pfarrer Wolfgang Picken dazu beitrug, sagen wir mal, dass der Fall in den Medien immer präsent blieb. Also wie der vor Fernsehkameras politische Forderungen formulierte. Und als Pfarrer Picken dann auch ungeladen vor Gericht auftauchte, und zwar als Begleiter der Mutter, da hat der Richter wohl recht deutliche Worte gefunden, sagt Denise Pöhler.
Dass Dr. Picken mich begleitet hat bei Gericht, wurde gar nicht gut aufgenommen, schon gar nicht von dem Richter. Der hatte ihn also vor versammelter Mannschaft, der Saal war wirklich voll, hatte er ihn angegriffen verbal und gesagt, also ohne ihn wäre das Ganze ja gar nicht so ausgeartet. Und er hat ihm auch keinen Sitzplatz angeboten.
Denise Pöhler ist die Nebenklägerin in diesem Prozess, der ja auch kein normaler Gerichtsprozess ist, auch für den Strafverteidiger Martin Kretschmer. So sagte es auch keiner wie jeder andere. Die Stimmung in der Stadt wirkt sich auf den Gerichtssaal aus.
Das war eine aufgeheizte Stimmung hier in der Stadt. Da muss man schon auch mal sich selber in Frage stellen. Bist du jetzt nur noch trotzig, weil alle anderen gegen dich sind gefühlt? Die ganze Welt ist gegen meinen Mandanten und gegen mich. Muss man jetzt alleine deshalb schon hier klare Kante zeigen? Aber kam immer wieder zum Ergebnis, nee, da sitzt der Falsche im Gefängnis. Das ist dramatisch. Mag er eine Vorgeschichte haben, mag er auch schon andere Menschen verletzt haben mit Faustschlägen. Aber es muss ja immer auf jeden Fall einzeln geguckt werden, ob jemand das gewesen ist oder nicht. Und wenn da jemand sitzt, der es nicht war, dann muss man auch verteidigen.
Und von dieser Unschuld ist der Verteidiger überzeugt, deshalb macht er auch weiter. Jetzt kommt Hewan in den Zeugenstand. Wie sieht es denn um seine Erinnerung aus? Was kann Hewan zur Beweisführung beitragen?
Ja, der Hewan. Also man muss sich vorstellen, dass inzwischen nicht nur in Bonn, sondern wirklich in ganz Deutschland über diesen Fall berichtet wurde. Und ja, da wurde dann eben auch bekannt, dass Hewan im Grunde der einzig brauchbare Zeuge war in dem Verfahren. Da kann man sich schon vorstellen, wie groß der Druck war, der da auf Hewan lastete vor seiner Aussage in dem Prozess.
Und der Druck war ja schon vorher.
Na genau, genau. Also aber das war jetzt nochmal eine Schippe drauf. Es ist ja auch nochmal Zeit vergangen. Ne? Also er wurde da auch sehr von Freunden, von Bekannten immer wieder drauf angesprochen. Und dem ging es gar nicht gut. Der hatte auch so, ja, so eine Art Panikattacke mal. Da ist er ins Krankenhaus gekommen. Und ja, jetzt muss er also alles nochmal ganz genau erzählen, wie es in der Tatnacht, an was er sich da erinnerte. Und der Richter bat ihn auch, den Angeklagten anzuschauen natürlich und zu sagen, ob er sich wirklich sicher sei, dass das jetzt der Täter war. Und Hewan sagte, ja, er sei sich da absolut sicher. Naja, aber er wurde dann eben auch vom Anwalt Martin Kretschmer befragt und der stellte natürlich die Glaubwürdigkeit von Hewan in Frage, weil Hewan in der Tatnacht dieses Foto des Angeklagten, das er da vorgelegt bekommen hatte, da hat er ihn eben nicht als Täter erkannt. Und dann kann man natürlich sagen, okay, Hewan stand unter Schock, ne, kurz nach der Tat, war übermüdet oder er war nicht in der Verfassung, jemanden da wirklich sicher identifizieren zu können. Aber was eben auch zulasten von Hewans Glaubwürdigkeit als Zeuge gewertet wurde, war, das hat er ja auch beschrieben, dass er eben in den Tagen nach der Tat von wahnsinnig vielen Menschen Fotos geschickt bekommen hatte, Social-Media-Profile, so hier, guck mal, könnte es der gewesen sein. Alles in guter Absicht, weil man ihm helfen wollte, sich zu erinnern, aber das ging im Prozess leider ziemlich nach hinten los.
Was das jetzt bedeutet, das erklärt uns der Sprecher des Landgerichts Bonn, Stefan Schulz.
Also es war so, dass das Gericht letztlich nicht ausschließen konnte, dass der Zeuge hier nicht den Angeklagten erkannt hat, sondern dass er vielmehr ein Foto des Angeklagten wiedererkannt hat, das ihm im Vorfeld von Freunden und Bekannten zugesandt wurde, als es um eine mögliche Identifizierung eben ging. Und insgesamt kann man sagen, dass solche Wiedererkennungen von Bildern durch Zeugen letztlich ein sehr fehleranfälliger Prozess sind. Das ist eine recht komplexe Gedankenleistung. Das Gehirn muss eben sozusagen bekannte und unbekannte Bilder voneinander abgrenzen und gleichzeitig aber auch noch schauen, woher es eben bekannte Bilder kennt, also die in einen Kontext einordnen. Und bei diesem Prozess können eben an verschiedenen Stellen Fehler auftreten.
Es gibt da tatsächlich auch Forschung zu, dass sich solche Erinnerungen verschieben kann durch Erzählungen, auch durch Fotos. Mhm. Jetzt schauen wir aber noch weiter, ob da noch mehr Zeugen gehört werden im Prozess. Gibt es noch mehr Aussagen?
Ja, also der streckte sich wirklich über viele, viele Tage, dieser Prozess. Und es wurden auch die anderen jungen Männer vorgeladen, die eben zur Täterklicke gehörten, die in dieser Tatnacht da am Rondell waren. Aber aus denen war wirklich nichts rauszubekommen. Also das war eine Mauer des Schweigens. Man hatte sich da offenbar vorher verständigt, dass keiner was sagt, um sich da nicht gegenseitig zu belasten. Und so blieb es dann auch beim Prozess.
Wenn wir auf den Hauptverdächtigen schauen, der da angeklagt ist, da gibt es sicherlich auch Dinge, die ihn entlasten. Was spricht denn dagegen, dass er der Täter ist?
Ja, also aus Sicht des Anwalts spricht schon dagegen, dass sein Mandant sofort bei der ersten Begegnung mit seinem Anwalt schon gesagt hatte, also wie der Anwalt fand, glaubhaft gesagt hatte, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Und ja, dann später bei dieser wirren Geschichte mit diesem Jackentausch, da konnte die Polizei immerhin auch ermitteln, dass die Jacke tatsächlich nicht dem Hauptverdächtigen gehörte und in der Tatnacht durch mehrere Hände gegangen war. Also so ganz falsch war die Geschichte auf jeden Fall nicht. Und kurz hatte der Angeklagte auch versucht, sich durch ein Alibi zu retten. Der sagte nämlich, dass er die ganze Nacht mit Freunden am Ententeich im Kurpark von Bad Godesberg abgehangen hätte. Unterbrochen allerdings von einem Einkauf an einer Tankstelle. Da hätte er Energydrinks und Zigaretten gekauft. Das war allerdings leider aus seiner Sicht ein untaugliches Alibi, wie sich herausstellte, weil er nämlich nachweislich erst nach der Tatzeit an der Tankstelle war.
Das hat da passten dann die Zeiten nicht zusammen.
Genau, das konnte man auf dem Kassenbon sehen. Ne? Da war dann der Einkauf auch klar zu identifizieren und das war nach der Tatzeit. Ja, aber diese Freunde, die mit ihm da am Ententeich waren, die hat man natürlich auch gehört und die konnten sich nicht mehr genau erinnern, ja, wann war der jetzt wirklich weg? Der war zwar mal weg, das hatte man irgendwie noch so vage in Erinnerung, aber der Anwalt sagt, naja, das ist auch ganz normal, dass man sich da nicht dran erinnert. Da war gekifft worden, man saß sowieso sehr oft an diesem Ententeich, da verschwimmen die Erinnerungen und der Anwalt fand das glaubhaft, dass man sich da nicht mehr so genau erinnern kann, wann der genau weg war und wann der wieder zurückgekommen ist.
Und was ist mit der Zeugenaussage von Hewan? Spielt die eine größere Rolle?
Klar, also diese Zeugenaussage von Hewan und auch einem weiteren Zeugen, der eben ein bisschen weiter weg gestanden hatte und die Tat beobachtet hatte, auch der hatte den Angeklagten als Täter identifiziert zwar, aber eben, es wurde klar, dass der eben eigentlich viel zu weit weg stand und auch der hatte sich in Widersprüche verwickelt bei mehreren Vernehmungen. Also sowohl Hewan als auch der andere Zeuge wurden vor Gericht nicht als absolut glaubwürdig eingestuft und man konnte eben nicht ausschließen, dass es bei denen zu einer Verwechslung gekommen war.
Also der Hauptverdächtige, der streitet die Tat ab, die Zeugen verstricken sich da auch in Widersprüche und so kommt das Gericht am Ende des Prozesses zu einem Freispruch. Das Urteil kommt auch in den Nachrichten.
Auf dem Weg in die Freiheit. Fast ein Jahr lang hat er in einer engen Gefängniszelle gesessen, ist monatelang in Handschellen zum Prozess gebracht worden. Jetzt ist er wieder ein freier Mann.
Das hat schon wehgetan, vor allem weil das sich so angefühlt hat, als ob alles für die Katz war.
Ich hätte gerne schreien wollen, ich konnte das aber nicht. Ich konnte auch nicht weinen, ich konnte auch nichts sagen. Es war ein ganz schrecklicher Zustand für mich.
Das waren die Reaktionen von Denise Pöhler und Hewan auf dieses Urteil. Lassen Sie es nochmal genauer erklären. Wie kommt es denn zu diesem Freispruch? Also was steht da auf dem Papier?
Im Urteil steht, der Nachweis der Täterschaft konnte durch die Beweisaufnahme nicht erbracht werden. Vielmehr blieben ernsthafte Zweifel daran, dass der Angeklagte den Geschädigten in der Tatnacht angriff. So nüchtern steht
also
das
da. Also Zweifel für den Angeklagten.
Genau. In dubio pro reo, wie der Lateiner sagt, im Zweifel für den Angeklagten. Und das hat natürlich nicht nur bei den Angehörigen und Freunden von Niklas für Empörung gesorgt, sondern auch bei vielen anderen, die einfach nicht verstehen konnten, dass es der Polizei nicht möglich war, nicht gelungen war, den Täter eindeutig zu ermitteln. Bei so einer Tat, wo es da ja außer dem Täter auch noch seine Kumpel gab, die ja alles beobachtet hatten. Wieso war das nicht gelungen, die zum Sprechen zu bringen? Das konnte man einfach nicht verstehen. Und der Richter Volker Kunkel, der Vorsitzende Richter, stellte am Tag der Urteilsverkündung dann die Frage, Was wäre geschehen, wenn nicht so viel öffentlicher Druck entstanden wäre? Hätten sich dann vielleicht doch Zeugen getraut, die Wahrheit zu sagen? Und wenn nicht so viel Druck auf die Ermittler ausgeübt worden wäre, hätten sie nicht so schnell einen Täter präsentieren müssen?
So der Überblick des Richters.
Ja.
Und das ist natürlich alles sehr bitter, dass man nun, ja, wie Hevan es sagt, vielleicht auch alles für die Katz gewesen ist.
Genau. Also auch die Mutter sagte nicht, man, die ist jeden Prozesstag anwesend gewesen. Für die war das ein Schlag ins Gesicht, so hat sie es auch gesagt. Und der Richter war eben aber der Meinung, dass es zu einfach war, die Schuld jetzt nur, also die Schuld in Anführungsstrichen für den Ausgang des Prozesses nur bei den Ermittlungsbehörden zu suchen. Er sah die Mitschuld, wenn man das so nennen will, auch bei der sehr aufgeheizten Berichterstattung, vor allem der Boulevardmedien. Und er sah die Mitschuld auch bei den Akteuren, die die Tat ja zu instrumentalisieren versuchten.
Also juristisch ist diese Begründung ziemlich eindeutig. Dem Gericht fehlt die Überzeugung, es bleiben Zweifel. Das führt eben in einem Rechtsstaat zum Freispruch. Was kommt denn da jetzt nach diesem Freispruch? Also die ersten Reaktionen haben wir schon gehört. Was kommt da noch?
Also die mahnenden Worte des Richters, die blieben ziemlich folgenlos, muss man wohl sagen. Nach dem Freispruch, da hagelte es Schlagzeilen, die das Urteil als Versagen des Rechtsstaats werteten. Ich zitiere mal so ein paar. Der Rechtsstaat kapituliert. Der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Oder in einem hieß es, im Zweifel für den Schläger. Das ist so eine kleine Auswahl. Also für viele war das ein Fehlurteil, weil sie eben fest davon ausgingen, dass der Freigesprochene eigentlich der Täter war.
Wer hat Niklas Pöhler getötet? Das ist eine Frage, die bis heute offen ist. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat die Akte geschlossen. Das Verfahren wurde 2019 eingestellt. Oberstaatsanwalt Robin Fassbender.
Das Verfahren ist eingestellt worden, da keiner Person die Tat nachgewiesen werden konnte. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass es eine Mehrzahl von Personen gab, die das Geschehen beobachtet haben. Aber keine dieser Personen hat uns bis jetzt gesagt, was passiert ist.
Also die Ermittler, die ziehen jetzt diesen Schlussstrich. Wie lässt sich denn dieser Schlussstrich juristisch bewerten?
Also Anwalt Martin Kretschmer geht ja davon aus, dass nicht sein Mandant, sondern dass ein anderer Mann der Täter war. Auch jemand, der vorher schon mehrfach gewalttätig geworden war. Aber das ist halt ja das gleiche Problem mit dem, es gibt keine Beweise, keine Zeugenaussagen, die dessen Täterschaft belegen könnten. Und deswegen hat es bis heute auch da keine Anklage gegen diese Person gegeben.
Wie gehen denn die Menschen damit um, 2019, mit denen du gesprochen hast, mit diesem Einstellen dieser Ermittlungen, von denen wir auch schon in ARD Crimetime gehört haben?
Also zunächst mal zur Mutter, zu Denise Pöhler. Die hat wirklich keine Hoffnung mehr, dass noch jemand für den Tod ihres Sohnes zur Rechenschaft gezogen wird. Rein theoretisch könnte das natürlich theoretisch passieren, dass jemand aus der Täterklicke auch 10 Jahre später noch auspackt und sagt, der und der war's, weil er vielleicht mit dem Wissen nicht gut leben kann. Aber das passiert halt wirklich nur sehr selten sowas. Ja, und Hevan sagte uns, dass er in diesen 10 Jahren immer wieder gefragt wurde, wie er die Tatnacht erinnert. Immer wieder wurde das rausgeholt und er hat ja wirklich auch jahrelang da gar nicht drüber reden können. Es ist auch leid, darüber zu reden. Bei uns hat er nochmal eine Ausnahme gemacht und er sagt, hatte dann auch nach unserem Interview, das war jetzt das letzte Mal, dass ich das alles erzählt habe. Jeden, der mich ab jetzt fragt, sage ich, schaut euch die Doku an.
Oder hört den Podcast.
Oder hört den Podcast, genau, ja. Ja, und Lara, also Niklas Schwester, die, ja, die findet in der Doku sehr eindringliche Worte. Wir haben sie auch eben schon gehört, die das schon beschreiben, was es für eine Familie und für Angehörige, Freunde bedeutet, wenn ein geliebter Mensch durch ein Verbrechen aus dem Leben gerissen wird. Das ist auch 10 Jahre nach dem Tod noch immer enorm schmerzhaft.
Jetzt braucht man als Journalist, der du ja bist und hier so tief gegraben hast in diesem Fall, viel Einfühlungsvermögen, um mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Wir haben darüber gesprochen. Und jetzt mit diesem ja bitteren Ergebnis, möchte ich mal sagen, man möchte ja hoffen, dass es nur das vorläufige Ende ist. Wie gehst du denn als Journalist damit um? Ist dieser Fall jetzt abgeschlossen für dich?
Also ich habe mich bei der langen Recherche zu dieser Crime Time irgendwann gefragt, warum eigentlich gibt es viele andere gewaltvolle Todesfälle, die viel schneller in Vergessenheit geraten als das Schicksal von Niklas. Was ist so ja besonders, so berührend an dieser Geschichte, dass die Menschen das einfach in Erinnerung behalten? Und ich glaube, dass es einerseits natürlich, dass bis heute kein Täter verurteilt wurde, aber andererseits liegt es vielleicht auch, also das war so ein Erklärungsversuch von mir, vielleicht auch daran, dass das einer der ersten Fälle war, der wirklich sehr stark von außen instrumentalisiert wurde, von rechten Akteuren, von einem Pfarrer, von Politikern. Wir erleben das seitdem ja immer häufiger und auch immer krasser, wie vor allem Taten, wo ein Tatverdächtiger eine Migrationsgeschichte hat, sofort politisch instrumentalisiert werden. Ohne Rücksicht auf die Angehörigen, für die so eine Instrumentalisierung einfach eine zusätzliche Qual ist, weil da der Tod eines geliebten Menschen ausgeschlachtet wird. Um auf deine Frage zurückzukommen, die Geschichte von Niklas, die wird für mich auf jeden Fall auch in meiner Arbeit präsent bleiben, nämlich als Mahnung, absolut sorgsam zu sein mit Gefühlen von Angehörigen oder Betroffenen von Gewalt und da immer sich das zu überlegen, wie nehmen die das eigentlich wahr? Wie nehmen die das wahr, was du gerade berichtest und auch wie du berichtest?
Das ist ganz wichtig, finde ich, wenn man sich damit befasst. Und auch ich denke immer an eine gewisse Demut, die ich da fühle, wenn wir über diesen und viele weitere Fälle sprechen hier in ARD Crime Time. Dankeschön. Ulf Eberle ist bei uns gewesen für diese Gedanken. Danke, dass du bei uns warst.
Sehr gern.
Und über einen Link in unseren Shownotes kommen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, direkt zu der Serie in der ARD-Mediathek zum Streamen. Ich bin Felix Gebhardt und wenn für Sie jetzt noch was offen geblieben ist, noch ein Gedanke vielleicht, den Sie mit uns teilen wollen, eine Einschätzung zu diesem Fall, dann melden Sie sich gerne bei uns per E-Mail crimetime@mdr.de. Vielleicht haben Sie auch Feedback zu einer anderen Folge, die Sie schon gehört haben. Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht. Die Adresse finden Sie auch im Beschreibungstext zu dieser Folge. Die Podcast-Produktion hat Ingo Naumann übernommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und zum Schluss noch eine Empfehlung aus unserer Redaktion. Es geht um den neuen Podcast Das Imperium Pamela Reif. Als 16-Jährige postet sie erste Selfies, wird zur Marken-Influencerin, bevor der Begriff überhaupt erfunden ist. Anschließend wird sie Fitness-Ikone, Model und schließlich Marken-Queen eines neuen Millionen-Imperiums. Wie kam es so weit? Wer hat sie unterstützt? Erstmals sprechen Berater und Geschäftspartnerinnen ganz persönlich über das Phänomen Pamela Reif. Den Podcast gibt's ab sofort in ARD Sounds. Den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.